Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in alle Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, haben Sie das schon mal erlebt? Sie wachen an einem Sonntagmorgen auf und räkeln sich ein bisschen. Dann fällt Ihr Blick auf Ihren Handrücken. Und auf dem Handrücken steht leicht verwaschen noch ein Stempelabdruck. Bezahlt steht da, in roten Buchstaben mit einem Rahmen drumherum. Und dann kommt Ihnen die Erinnerung wieder, gestern Abend bei der Veranstaltung, auf der Sie waren, da gab es beim Bezahlen des Eintrittsgeldes diesen Stempel. Wir werden nachher darauf zurückkommen. Der für diesen Sonntag vorgeschlagene Predigttext steht beim Propheten Micha, Kapitel 7, die Verse 18 bis 20. Und wer mag und kann, der darf sich erheben zur Ehre des Wortes Gottes. Ich lese uns. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Soweit der Bibeltext. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr, nun segne du dein heiliges Wort an uns. Schenk du rechtes Reden, Hören und Verstehen und dann auch den Mut und die Kraft, danach zu handeln. Amen. Liebe Gemeinde, ich würde Sie gerne mitnehmen in die Zeit des Propheten Micha. Wer war Micha? Micha kam aus der Stadt Moreshet, das liegt 40 Kilometer südwestlich von Jerusalem. Und der Name Micha ist ein Wortspiel mit dem Vers 18, den wir gerade gehört haben. Micha heißt nämlich, wer ist wie Gott? Micha hat gewirkt in der Zeit zwischen 740 und 700 vor Christus. Lassen Sie uns kurz betrachten, was da geschehen war. König David hatte ein großes Reich erobert und geeint. Sein Sohn Salomo aber fiel von Gott ab, als er alt wurde. Und daraufhin hatte Gott angekündigt, dass das Reich Davids geteilt würde. Und zu dieser Teilung kam es dann 932 vor Christus. Es entstand aus den beiden Stämmen Juda und Benjamin das Südreich mit der Stadt Jerusalem als Hauptstadt. Das Südreich wurde auch Juda genannt. Und die übrigen 10 Stämme bildeten das Nordreich, das wurde Israel genannt, und da war die Hauptstadt Samaria. Also 2 Reiche, Juda im Süden, Israel im Norden, Jerusalem und Samaria die Hauptstädte. Das war 932. 200 Jahre später, um 722, das war während der Wirkungszeit des Micha, da wurde die Stadt Samaria von den Assyrern erobert und das Nordreich hörte auf zu existieren. Und Micha predigte im Südreich und ermahnte, dass im Südreich Juda das Gleiche passieren würde, wie das Nordreich Israel erleben musste. Und dann 597 vor Christus, also lange nach Micha, da wurden dann die ersten Einwohner des Südreichs nach Babel weggeführt und um 587 wurde Jerusalem erobert und es begann die babylonische Gefangenschaft. Soweit der grobe geschichtliche Rahmen. Was war nun das Anliegen des Micha? Micha war ein Prophet der kleinen Leute. Er hatte sich zum Anwalt gemacht, der Unterdrückten, er prangerte Missstände an. Und er nahm auch keine Rücksicht auf das Ansehen der Personen. Er klagte die Großgrundbesitzer an, dass sie die Armen ausbeuteten. Und er klagte über Korruption in Verwaltung und Rechtsprechung. Und er warf auch den Propheten und Priestern seiner Zeit vor, dass sie bestechlich wären. Und er ermahnte sie, dass sie sehr wohl wüssten, was Gott von ihnen erwartet. Wir kennen den Vers, er war mal Kirchentagsmotto und er kommt jedes Jahr wieder als Wochenspruch am 20. Sonntag nach Trinitatis. Es ist einer der ganz berühmten Verse aus Micha, Kapitel 6, Vers 8, und da heißt es: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Die Anforderungen waren also klar. Dran gehalten haben sich die Leute nicht. Micha hatte ihnen prophezeit, dass das, was mit dem Nordreich passiert war, auch im Südreich passieren würde, aber das hat keinen zur Umkehr bewegt. Und Micha verkündigt das Strafgericht Gottes. Kapitel 3, Vers 12 sagt er: Darum wird Zion um euretwillen zum Acker umgeflücht werden und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Von Michas Predigt bis zur babylonischen Gefangenschaft vergingen noch über 100 Jahre. Und es war nicht so, dass Micha bald nach seinem Wirken in Vergessenheit geraten wäre. Nein, selbst zur Zeit Jeremias, unmittelbar vor der babylonischen Gefangenschaft, erinnert man sich noch an Micha. Sie können das mal nachlesen, Jeremia 26, 18, 19. Aber umgekehrt sind die Leute nicht. Sie haben gesagt, sie sind alle Abrahams Kinder und damit sind sie ohnehin gerettet, ihnen kann nichts passieren. Wie ist das mit uns heute? Wie ist das bei uns? Vertrauen wir auch nicht allzu sehr auf den liebenden Gott, der uns so lieb hat und der uns deswegen schon alles vergeben wird? Bei Micha war nach diesen über 100 Jahren ohne Umkehr für Gott die Zeit abgelaufen. Und Gott ließ zu, dass das Volk in babylonische Gefangenschaft geriet. Keine Umkehr zieht Strafe nach sich. Umkehr und Buße kann davon verschonen. Dazu ein anderes Beispiel aus der Geschichte Israels vom König David. David musste nach seinem Ehebruch mit Bathseba zwar die Konsequenz tragen, dass sein Sohn gestorben ist und das nach einer Woche Fasten und Beten und dass er nie Frieden hatte in seinem Reich und seiner Familie, aber David war umgekehrt zu Gott und hatte um Vergebung gebeten und hatte sie erfahren. Und die Folge dieser Umkehr war eine erneuerte und vertiefte Beziehung zu Gott, wie es im Psalm 51 deutlich wird. Und dann bekam Bathseba einen neuen Sohn, der das Reich seines Vaters erbte und klug regierte, nämlich Salomo. Und es gibt im Alten Testament noch weitere Beispiele dafür, wie Menschen umgekehrt sind oder eben auch nicht. Die Stadt Ninive zum Beispiel sollte vernichtet werden, weil sie sündig war. Aber sie hat sich durch die Bußpredigt des Jona wachrütteln lassen und ist damit dem Gericht entgangen. Die Städte Sodom und Gomorra hingegen haben sich nicht bekehrt und wurden vernichtet. So also die klare Ansage und Strafandrohung, die Micha verkündet hat. Aber Micha bleibt nicht im Gericht und in der Strafe stehen. Er kriegt einen Blick geschenkt für das Danach. Und am Ende seines Buches, unser Predigtext, leuchtet ein Bild von der Zukunft, die Gott uns schenken will. Und das ist der Predigtext. Er wird sich unser wieder erbarmen. Er wird unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Er wird Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen. Damit beschreibt Micha das Wesen Gottes. Er hat Gefallen an Gnade. Aber wenn wir uns nicht bekehren, dann wird uns die Strafe nicht erspart bleiben. Umkehr, hin zu Gott, Buße tun. Buße, ein altmodisches Wort. Aber Buße meint nicht eine gerechte Strafe erleiden, sondern Buße meint den Richtungswechsel, der diese Strafe erspart. Und die endgültige Strafe ist die ewige Trennung von Gott. Kleiner Exkurs. Warum will oder muss oder wird Gott uns denn strafen, wenn er uns doch lieb hat? Und wenn er Gefallen an Gnade hat, wie wir eben gehört haben? Also, Gott liebt das Gute. Und weil er das tut, muss er sich gegen das Böse stellen. Sonst wäre die Liebe zum Guten nicht echt. Gott muss das Böse bekämpfen, weil es sonst das Gute zerstört. Gott kann das Böse nicht dulden. Er kann nicht anders, als der Sünde zu widerstehen, die ihm widersteht. Und er vollzieht darum am Sünder die Strafe, die er angedroht hat, wenn der Sünder sich nicht bekehrt. Kurze Zwischenbemerkung. Nicht jedes Übel, das uns trifft, ist eine Strafe Gottes. Jesus selbst sagt das in Lukas 13. Oder meint ihr etwa, dass die 18, die der Turm von Siloa erschlug, schuldiger gewesen seien als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Oder bei der Heilung des Blindgeborenen in Johannes 9, wo er sagt, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern. Aber nun zurück, Gott widersteht der Sünde und damit hat Gott ein Problem. Er befindet sich gegenüber den Sündern in einem Zwiespalt. Die Gerechtigkeit Gottes erfordert es, die Sünder zu vernichten und damit die Sünde aus der Welt zu schaffen. Andererseits ist es die Liebe Gottes, die auch die Geschöpfe lieb hat, die sich von ihm abwenden. Und dieses Problem hat Gott gelöst durch seinen Sohn, der für uns auf Golgatha die Strafe getragen hat. Wir müssen uns nur an ihn wenden und ihn um Vergebung bitten. Im 1. Johannes 1,9 schreibt Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist das, ja, unser Ausweg. Wir feiern heute den dritten Sonntag nach Trinitatis, den Tag der offenen Arme. Wir haben vorhin das Evangelium gehört, die Geschichte vom verlorenen Sohn. In anderen Bibelübersetzungen ist die Geschichte nicht überschrieben mit Geschichte vom verlorenen Sohn, sondern die Geschichte vom barmherzigen Vater. Das ist Gottes Wesen. Er wartet auf uns, auf unsere Umkehr und er freut sich, uns in die Arme zu schließen. Das war es, weswegen Jesus hier auf Erden war, so wie der Wochenspruch sagt, den wir vorhin gehört haben, aus der Geschichte vom Zachäus. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und auch unser Predigttext sagt von Gott, dass er Gefallen an Gnade hat. Wir müssen nur umkehren zu ihm, dann will er uns alles schenken. Manchmal wird ja das Alte Testament dem Neuen gegenübergestellt. Altes Testament, Gesetz und Strafe, Neues Testament, Gnade und Vergebung. Aber das ist nicht so. Es ist ein und derselbe Gott, der aus beiden Teilen der Bibel zu uns redet. Auch im Alten Testament gibt es Vergebung. Wir haben vorhin das Beispiel von der Stadt Ninive und von David gehört. Und andererseits gibt es im Neuen Testament Stellen, wo Jesus ganz klar auf die Konsequenzen hinweist, wenn wir uns nicht bekehren. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Nein, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Und was er damit meint, erklärt er im allgemeinen Weltgericht, Matthäus 25, wo es diese Stelle gibt, ich bin arm und hungrig und durstig und krank gewesen und ihr habt mir geholfen oder eben auch nicht. Da sagt Jesus, diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Und Jesus gibt uns noch ein Beispiel, die Geschichte vom armen Lazarus und dem reichen Mann. Beide sind gestorben und der arme Lazarus wurde in Abrahams Schoß getragen und der reiche Mann kam in die Hölle. Warum kam er in die Hölle? Weil er sich zu Lebzeiten nicht um Lazarus gekümmert hatte. Lazarus hatte Tag ein, Tag aus vor der Tür des Reichen gelegen, aber der Reiche kannte ihn sogar mit Namen. aber er hat ihm nicht geholfen. Er hat ihm nichts zu essen gegeben und hat sich nicht um seine Wunden gekümmert. Das war seine Sünde. Und Jesus macht ganz klar, dass der reiche Mann in die Hölle kommt und dass es von dort keinen drinnen mehr gibt. Mit dem Zeitpunkt unseres Todes ist der Zeitraum vorbei, in dem wir uns für Jesus entscheiden können. Wenn wir uns bis dahin nicht für Jesus entschieden haben, dann kommt die ewige Verdammnis. Und keiner von uns weiß, wann es soweit ist. Deswegen tun wir gut daran, möglichst bald zu Jesus umzukehren. Für Jesus war die Bibel, das Alte Testament, enorm wichtig. Es war und ist Gottes Wort und das Wort seines Vaters. Eben in der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus steht geschrieben, wie der reiche Mann seine Angehörigen warnen lassen wollte. Und Jesus sagt zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Wir würden heute sagen, sie sollen in der Bibel lesen. Die Bibel gibt Richtschnur und Wegweisung zum ewigen Leben. Die Bibel Alten und Neuen Testamentes bezeugt denselben Gott, der uns lieb hat. Und er möchte, dass wir zu ihm umkehren und er uns vergeben will. Manchmal fällt es uns schwer, mit Sünde, die wir begangen haben, umzugehen. Wir meinen, wir müssen selbst etwas dafür tun, diese Sünde aus der Welt zu schaffen. Wir meinen, wir müssten uns selbst bestrafen. Dann würde Gott uns auch wieder vergeben. Aber das ist ein Irrtum. Jesus fordert uns nirgendwo auf, uns selbst zu bestrafen. Wozu auch? Er hat die Strafe ja schon getragen für uns. Dadurch, dass wir uns selbst bestrafen, können wir die Sünde nicht ungeschehen machen. Das geht nicht. Wenn ich jemanden umgebracht habe, kann ich den nicht wieder zum Leben erwecken. Und wenn ich jemanden verletzt habe, dann wird da auch eine Narbe bleiben. Nein, so komme ich aus der Schuld nicht heraus. Der einzige Weg, da rauszukommen, ist Umkehr und Vergebung. So wie der Sohn im Evangelium, der umgekehrt ist zu seinem Vater. Und dann können wir mit einstimmen in den Jubel unseres Predigttextes. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Vergebung erfahren und neu anfangen, darin liegt eine große Kraft. Es geht nicht darum, sich klein und hässlich zu fühlen, sondern es geht darum, wieder frei und aufrecht gehen zu können. Gibt es etwas, was mich belastet? Steht etwas zwischen mir und einem anderen, zwischen mir und Gott? Dann sollte ich darüber reden mit Gott. Manchmal ist es auch gut, mit jemand anderem darüber zu reden. Und der kann mir dann die Vergebung Gottes zusprechen. Beichte nennt man das. Wir Evangelischen tun uns ja etwas schwer damit. Aber es kann zutiefst befreiend sein, Vergebung zugesprochen zu bekommen und zu erleben, wie die Last abgenommen wird und die Schuld mich nicht mehr anklagt und bedrückt. Wir kommen zum Schluss. Was wollen wir mitnehmen? Erstens, mich selbst prüfen, wo ich sündig geworden bin. Und wenn wir ehrlich mit uns sind, dann wissen wir meist recht genau, wo das war, und wir haben ein ziemlich feines Gespür dafür. Zweitens, mich in Frage stellen lassen. So wie Nathan den David auf seine Sünde aufmerksam gemacht hat und David sich zu dieser Sünde bekannt hat. Drittens, wenn wir Sünde bei uns erkannt haben, besser gleich um Vergebung bitten. Dann können wir wieder befreit und aufrecht gehen. Und damit kommen wir zur Auflösung der Geschichte von dem Stempel auf dem Handrücken. Wir alle haben diesen Stempel auf dem Handrücken. Jesus hat für uns bezahlt. Wir haben den Eintritt zum Himmel Wir dürfen an der ewigen Feier mit Jesus teilnehmen. Ich habe Gnade in den Augen des Herrn gefunden. Also darf ich weitergehen, voller Freude und Hoffnung, weil Gott mir verziehen hat. Und darüber weine ich vor Dankbarkeit. Amen.